Kennt ihr das, dass man etwas verstanden hat und weiß, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Welchen Schritt müsste ich jetzt gehen? Man weiß es. Das ist jetzt dran. Das ist der nächste richtige Schritt. Und trotzdem schafft man es nicht, ihn zu gehen und das zu leben. Vielleicht kennt ihr das. Heute hat die Predigt zwei Teile. Im ersten Teil möchte ich euch einen Gebetsaufruf vorstellen, den Jesus seinen Jüngern, den Jesus uns mit auf den Weg gibt. Ich möchte mit euch ihn anschauen, ich möchte ihn ergründen, ich möchte gucken, was steckt da theologisch dahinter, psychologisch, was hat es mit unserem Leben zu tun, welche großartigen Möglichkeiten. Und dann hoffe ich, dass ihr merkt, dass ich das ein bisschen verstanden habe, was da steht und vielleicht sogar der nächste Schritt deutlich wird. Und dann kommt der zweite Teil der Predigt, indem ich euch erzählen werde, dass es mir richtig schwer fällt, diesen Schritt zu gehen. Und ich das manchmal einfach nicht schaffe. Und ich hoffe, ihr haltet mit mir zusammen diese Spannung aus. Und vielleicht kennt ihr sie ja auch von euch selbst. Also worum geht es? Kurzer Rückblick. Hineni, hebräisch für hier bin ich. Und letzte Woche haben wir mit der Predigtreihe angefangen. Und da ging es um Worte, die letzten beiden Verse aus Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. David betet diesen Psalm und kurz vorher lässt er seinen Zorn freien Lauf. Also da ist die Rede von seinen Feinden, von Gottes Feinden, von seinem Hass auf die Feinde Gottes. Und das gipfelt darin, dass er Gott bittet, die Feinde zu töten. Und dann hält er plötzlich inne und betet dieses Gebet. Und er bittet Gott, ihn zu erforschen, das Herz zu erforschen, das, was wirklich dahinter steckt, was ihn wirklich bewegt. Heute würde man sagen, ihn zu hinterfragen. Was ist eigentlich los? Warum empfinde ich gerade so heftig? Warum bin ich so voller Wut, voller Zorn? Was treibt mich gerade eigentlich an? Und dann stellt er die Frage, ob dieser Hass, dieser Abscheu, von der er da spricht und die er spürt, ob das eigentlich Gottes Weg ist oder ob das ein Weg ist, der zerstört, der böse ist. Und schließlich bittet er Gott, leite mich auf ewigen Wege. Auf Wegen, die Bestand haben vor dir, die deine Wege sind, die von dem geprägt sind, was du möchtest und nicht von meinem Zorn. David war auf der Suche nach diesem ewigen Weg. Was ist Gottes Weg, um mit Feinden, mit Widersachern, mit dem Blutrünstigen, die er da nennt, umzugehen? Jesus hat diesen Weg vorgelebt. Als er am Kreuz stirbt, betet er für seine Feinde, für die Blutrünstigen, die ihn gerade eben ans Kreuz geschlagen haben und die gerade dabei sind, seine Kleider unter sich aufzuteilen. Er betet für die verlogenen Ankläger, für die feigen Richter und für das verführte Volk. Und er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit diesem Gebet durchbricht er die Spirale der Gewalt, der er ausgesetzt ist. Rache und Hass haben bei ihm keine Chance. Das ist sein Gebet. Das ist der Weg, den er sterbend am Kreuz geht. Und wenn Jesus uns auffordert, komm, folge mir nach, lerne von mir, dann ist das mit im Gesamtpaket mit drin. Das gehört dazu. Was Jesus in letzter Konsequenz am Kreuz vorlebt, das hat er vorher immer wieder seinen Jüngern gepredigt. Und das gehört zur Grundessenz der Nachfolge des Christseins. Jesus sagt zu seinen Leuten: Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das ist dieser Gebetsaufruf, mit dem sich Jesus an seine Leute, an uns wendet. David fragt nach dem ewigen Weg. Jesus lebt ihn vor und hier beschreibt er ihn. Liebt, tut Gutes, segnet und bittet. Bevor ich es mit euch gerne anschauen möchte, weil das der Vers ist, um den es jetzt auch in der nächsten Woche gehen soll, möchte ich gerne eine kurze Anmerkung machen. Als Jesus diese Worte gesagt hat, war das für seine Leute damals tiefgreifend existenziell. Denn Feinde und Bedrohung hieß auf Leben und Tod. Da war die römische Besatzungsmacht und später waren die, die die ersten Gemeinden verfolgt haben. Da ging es wirklich um etwas, da ging es um Leben und Tod. Gott sei Dank ist das in unserem Leben in der Regel so nicht der Fall. Und darum möchte ich versuchen, die Worte so ein Stück herunterzubrechen. Ich denke dann eher vielleicht an Menschen, mit denen wir in einem Konflikt sind oder in einer Auseinandersetzung, die uns vielleicht verletzt haben, von denen wir uns vielleicht ungerecht behandelt fühlen, die irgendwie gegen uns sind oder die Meinungen vertreten oder ihr Leben so leben, dass das bei uns auf einen Widerspruch, auf etwas stößt, auf Ablehnung, wie auch immer. Und ich breche das auf diese Bereiche herunter, wissend, dass das ursprünglich noch mal tiefgreifender, existenzieller gemeint gewesen ist. Aber wenn Jesus das aufs Leben bezieht, ich glaube, dann gilt es eben auch für unsere vielleicht etwas abgeschwächten, aber für uns doch existenziellen Themen. Also, wie sieht dieser Weg aus? Das Erste, liebt eure Feinde. Liebt. Das ist die Grundhaltung, zu der uns Jesus auffordert. Und wenn man in irgendeinem Gesprächskreis darüber spricht, über Feindesliebe, dann kommt automatisch so, ja, das geht nicht. Das kriege ich nicht hin. Ich kann doch keine liebevollen Gefühle für den entwickeln. Und ich werde nicht müde zu sagen, dass es darum auch nicht geht. Denn es geht hier nicht um Romantik und um Schmetterlinge im Bauch, die ich auf einmal für jemanden haben soll, sondern es geht um die Frage, wie stehst du zu jemandem? Es geht um eine Entscheidung, die ich treffe. Vielleicht könnte man es so sagen, entscheide dich, den anderen als wertvollen und von Gott geliebten Menschen zu sehen und anzunehmen. Entscheide dich, ihn fair zu behandeln. Entscheide dich, dein Groll gegen ihn loszulassen. Entscheide dich, ihm nicht zu schaden. Das wäre eine Entscheidung zur Liebe, wie sie hier gemeint ist. Ich brauche keine Schmetterlinge im Bauch. Ja? Also ich darf diese Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung zur Liebe, die zeigt sich dann im Handeln, im Tun. Tut wohl denen, die euch hassen, heißt es da. Die Frage ist, wie gehen wir eigentlich mit anderen um? Bezogen auf uns kann das heißen, meide ich den anderen, schneide ich ihn, manipuliere ich ihn oder andere gegen ihn, suche ich mir Verbündete und mache irgendwie Stimmung, stelle ich bloß oder versuche ich ihm fair gegenüber zu bleiben, wenn nicht herzlich, dann aber doch mit Respekt zu begegnen. Höre ich zu, versuche ich zu verstehen, nehme ich ihn und seine Anliegen ernst. Achte ich ihn. Das, was Jesus hier fordert, ist ziemlich ungewöhnlich und es ist gegen das, was unserem Instinkt entspricht. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Das ist nicht unsere instinktive Haltung. Der Instinkt ist anders. Angriff beantwortet man mit einem Gegenangriff, Kränkung mit Rückzug oder Vergeltung. Jesus fordert hier auf, anders zu handeln. Und das ist wichtig, dabei geht es nicht darum, Gefühle wegzudrücken, Verletzungen zu leugnen oder so zu tun, als wenn alles gut wäre. Vielmehr geht es darum, dass die erste instinktive Reaktion nicht das letzte Wort behält. Jesus fordert keine emotionale Unverletzlichkeit, sondern eine neue Reaktionsrichtung. Hass soll nicht länger mit Hass beantwortet werden, Böses nicht mit Bösen vergolten. Aus Gewalt, Manipulation und Ungerechtigkeit soll nicht neues Leid entstehen. Die Spirale der Gewalt soll durchbrochen werden. Das ist seine Idee und das lebt er vor. Dabei hält sich immer so ein Missverständnis meiner Meinung nach, nämlich dass man denkt, wenn ich jetzt dem anderen, der es irgendwie nicht gut mit mir meint, mit Güte begegne, dann werde ich den anderen dadurch verändern. Dann wird der andere dadurch auch gütig. Dann kann der ja gar nicht als beschämt ganz anders zu handeln, sich zu entschuldigen und einsichtig zu werden. Und dann ist die Enttäuschung groß, wenn das nicht geschieht. Ich glaube, das ist nicht so. Es geht nicht darum, den anderen zu verändern, sondern mich selbst vor Hass, vor Groll, vor Bitterkeit, vor Rachdurst zu schützen. Mich nicht vom Bösen überwinden zu lassen. Als Jesus am Kreuz für seine Feinde betet, ist es ja nicht, dass die Soldaten das mitbekommen, während sie da über seine Kleider da diskutieren und dann sagen, oh, stimmt, was haben wir getan? Entschuldige, Jesus, wir nehmen dich sofort vom Kreuz runter und versorgen deine Wunden. Kannst du uns noch mal verzeihen? Die Pharisäer sind auch nicht alle angekommen, einsichtig, sagen, oh ja, ein Mensch, Jesus. Und Pilatus und der Hohepriester auch nicht. Das passiert nicht. Aber es passiert etwas mit Jesus. Obwohl das Böse in diesem Moment siegt, denn Jesus stirbt, hat es ihn nicht überwunden. Das Böse hat es nicht geschafft, ihn in den Strudel des Hasses hineinzuziehen. Sein Gebet schützt sein eigenes Herz. Und das ist der entscheidende Punkt für mich. Aber wie soll das gehen? Wie sollen wir da hinkommen? Ich glaube, für Jesus ist es wichtig, dass wir ihn nicht einfach nur nachmachen. Also Nachfolge heißt nicht, okay, Jesus hat das so gemacht, mir schmeckt das überhaupt nicht, aber gut, wenn Jesus das so will, dann mache ich das halt eben auch. Sondern Nachfolge heißt auch, ihm innerlich zu folgen. Und dafür gibt er eben zwei Dinge mit auf den Weg. Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Segnen und bitten. Oder segnen und beten, so kann man es auch sagen. Was passiert, wenn wir das tun? Ein paar Gedanken. Das Erste, was passiert, Gebet und Segen verbinden mich mit Gott und seiner Kraft. Wenn ich bete, bin ich nicht mehr alleine. Ich bin nicht mehr auf mich selbst gestellt. Ich handle dann nicht mehr aus meiner Kraft, sondern verbinde mich mit Gottes Kraft. Gebet ist kein psychologischer Trick, den ich unabhängig von Gott anwenden kann und so einen Wohlfühlfaktor auslöst. Im Gebet suche ich Gottes Nähe und im Gebet stellt er sich zu mir. Beten und segnen macht klar, ich kann das mit der Feindesliebe aus mir heraus gar nicht schaffen. Ich bin begrenzt. Ich brauche Gott deine Hilfe, deinen Rat, deine Kraft. Und die erfahre ich im Gebet. Ich vertraue auf dein Handeln, auf dein Eingreifen, darauf, dass du mich hörst. Das ist, finde ich, das Grundlegende, warum Jesus uns Beten und Segnen da aufteilt, weil wir da ganz nah mit Gott zusammenkommen. Und das Zweite ist, dass die Perspektive verschoben wird. Solange ich auf die Verletzungen schaue, sehe ich den anderen als Täter, als Problem, als Bedrohung. Im Gebet beginnt sich der Blick zu weiten. Ich sehe nicht nur, was er mir angetan hat, sondern vielleicht fange ich an, ihn als Menschen zu sehen. Geschaffen, gewollt und von Gott nicht aufgegeben. Das entschuldigt nichts, aber es verhindert, dass ich ihn auf sein Handeln mir gegenüber reduziere. Segen und Gebet lösen aus Opfer-Täter-Verkettung. Solange ich innerlich fluche, bleibe ich gebunden an das, was geschehen ist. Der andere mit seinen Meinungen, mit seinen Taten, mit dem, was mit er mich verletzt hat, behält dann Macht über mich. Segen und Gebet sind der Weg zu einer inneren Freiheit. Sie lösen langsam diese Bindung auf. Selbst wenn jemand äußerlich Macht behält. Denkt nochmal an Jesus, bei dem das genauso war. Äußerlich haben die Römer und die Umstände Macht behalten über ihn. Das Kreuz hat Macht behalten über ihn. Aber innerlich war er frei. Und das Letzte: Gebet und Segen entgiften mein Herz. Groll fühlt sich manchmal richtig gut an, stark. Es gibt kurzfristig Energie, aber langfristig vergiftet er. Bitterkeit, Härte, innere Unruhe, all das frisst ganz viel Kraft. Gebet ist wie eine Entgiftungskur. Nicht sofort, nicht spektakulär, aber wirklich heilsam. Ich werde nicht vom Bösen überwunden, sondern überwinde Schritt für Schritt das Böse mit dem Guten. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Ich behaupte, nach dem, was ich gesagt habe, ist klar, was der nächste Schritt ist, oder? Also mir wäre es jetzt klar. Ich könnte mein Herz durchgehen und könnte gucken, wer sind denn die Menschen, mit denen ich vielleicht Schwierigkeiten habe, wo es gerade anstrengend ist. Und wie gehe ich mit ihnen um und könnte und könnte. Und ich merke, ich will das gar nicht. Jesus hat einmal zu einem Gelähmten eine Frage gestellt, hat gefragt, willst du gesund werden? Was für eine blöde Frage an einen Gelähmten, oder? Natürlich, wer will nicht gesund werden? Aber dann stelle ich mir vor, wie Jesus vor mir steht, in mein Herz schaut, meine wunden Punkte antickert und fragt, willst du gesund werden? Will ich das? Will ich meinen Groll loslassen? Will ich mein Recht auf Vergeltung loslassen? Will ich gesund werden? Ich habe mich gefragt, was bei mir dahinter steckt. Ihr erinnert euch an letzte Woche, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne, wie ich es meine. Ja, und natürlich gibt es Gründe dafür. Ein Grund ist mir aufgefallen. Ein Grund liegt in meiner Geschichte. Ein innerer Schwur, den ich mal gemacht habe, dass ich für mich gesagt habe, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Vielleicht kennt ihr auch solche inneren Schwüre. Dieses, das lasse ich mir nicht mehr gefallen, hat damals mich geschützt und dazu geholfen, den Mund aufzumachen und Unrecht anzusprechen. Das war gut. Aber so ein innerer Schwur, der kann einen auch ein Bein stellen, nämlich, dass man das dazu führt, ich lasse meinen Groll nicht mehr los. Vielleicht ist es ja so, dass es nur mir so geht und ihr da jetzt sitzt und denkt, was redet der da? Das ist doch alles gar kein Problem und lasst doch einfach los und gut ist. Vielleicht bin ich tatsächlich der einzige schräge Vogel unter uns. Vielleicht. Vielleicht geht es dem einen oder anderen aber auch so. Und für die möchte ich jetzt noch was sagen. Alle anderen können ja weghören. Ich möchte noch ein paar Gründe nennen, die auch dazu führen können, dass wir vielleicht manchmal nicht loslassen. Unabhängig jetzt von mir. Da ist vielleicht die Angst vor neuer Verletzung, die berechtigte Angst vor neuer Verletzung. Wenn ich öfters blöde Erfahrungen gemacht habe, dann werde ich vorsichtig. Das ist ja auch gut, solange es nicht dazu führt, dass ich selber in das Negative hineinsteige, mit einsteige. Vielleicht ist der Schmerz in einer Situation noch so frisch, dass sich Vergebung wie Selbstverrat anfühlt. Dann will man nicht vergeben, weil man sich selbst treu bleiben möchte. Vergebung braucht tatsächlich Zeit. Oder man hat die Befürchtung, dass die Gerechtigkeit nicht zum Zug kommt. Wenn ich vergebe, dann kommt der schon wieder damit durch oder kommt die schon wieder damit durch. Und das Herz, das schreit nach Vergeltung. Wir hatten in der Ausbildung einen in unserem Kurs. Ich habe ihm vergeben mittlerweile, das ist über 30 Jahre her. Ich hoffe, ich werde es gleich merken, ich achte mal. Der hat sich durch alles durchgemogelt. Egal, was für eine Aufgabe es in der Ausbildung gab. Also wir hatten Arbeitszeit, einmal die Woche, 2 Stunden. Und ich musste da in den Keller, unser Hausmeister, da hatte die Idee, wenn wir ein Loch ins Fundament buddeln, dann müsste das Wasser vom Hang sich da sammeln und dann können wir das für die Klospülung benutzen. Wir waren damals schon sehr umweltnachhaltig unterwegs. Und ich habe über Wochen mit dem Presslufthammer ein Loch in den Boden gestemmt und Steine rausgeholt und rausgeschleppt, alle Treppen nach oben. Und der Typ, der hat ab und zu mal mit dem Auto ist er zum Baumarkt gefahren und hat 3 Schrauben gekauft. Der hat es immer geschafft, die angenehmen Aufgaben zu bekommen. Der hat Praktika nicht gemacht. Das hat mich geärgert. Warum eigentlich? Es ist ja sein Problem gewesen, nicht meins. Aber das ist genau dieses Gefühl. Der kommt damit durch. Und vielleicht ist das der Grund manchmal, dass wir sagen, hey, das kann doch nicht sein, dass der damit durchkommt. Oder man hält an Verletzungen fest, weil man eine Verletzung ein moralischer Überlegen macht. Der andere ist ja in der Schuld. Und wenn ich loslasse, dann verliere ich meine Überlegenheit. Wenn irgendetwas davon dir bekannt vorkommt, wirst du vielleicht verstehen, warum mir persönlich das mit Jesu Auftrag manchmal schwerfällt. So, was kann jetzt helfen? Ich habe kein Geheimrezept, tut mir leid. Aber vielleicht ist ja der Name unserer Predigtreihe ein Schlüssel. Dieses hebräische Wort Hineni, hier bin ich. Hier bin ich, auch mit meinem Groll, der angestauten Wut, der selbstgezüchteten Bitterkeit. Mit meinem Unwillen, dem anderen zu vergeben, einen Schritt auf dem ewigen Weg zu geben. Und vielleicht hilft es einfach, ehrlich zu beten. Vielleicht kannst du heute nicht sagen, Herr, segne du XY. Aber vielleicht kannst du beten, Gott, ich will nicht vergeben. Ich will nicht loslassen. Gott, das tut noch so weh. Und gleichzeitig merke ich, wie es mich bindet. Ich schaffe es nicht. Hilf du mir. Dieses Gebet wäre bereits Bewegung. Vielleicht nur ein kleiner Schritt, aber ein Schritt auf dem ewigen Weg. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, du kennst uns wie kein Zweiter und du schaust in unser Herzen. Du weißt, wo vielleicht in uns gerade genauso was festsitzt und wo wir nicht weiterkommen. Und wo wir wüssten, was dran ist und es trotzdem nicht tun. sei du stärker. Sei du stärker als alles, was uns bindet. Darum bitte ich dich. Amen.